Einfluss IFAS 2 anzugehen?
Vielen Dank. Das Thema IFRS 2 ist, ich muss mal auf mein Blatt Papier gucken, das ist schon in 2012 beim IFRS-IC behandelt worden. Es gab seit 2012 mehrere Anfragen, betreffend auch verschiedene Themen an das Interpretations Committee. Und von diesen Anfragen haben es sozusagen drei der Themen geschafft, jetzt auf die Agenda des IASB zu kommen. Aber gut, das ist vielleicht etwas kurz gesprungen. Mittlerweile ist man auch so weit, dass man sagt, es wird ein Amendment geben, ein Sammelamendment. Früher, bis vor ein paar Monaten, war es noch beabsichtigt, das im Rahmen der Annual Improvements zu adressieren, aber das ist jetzt herausgenommen worden. Deswegen habe ich jetzt auch den Begriff Sammelamendment benutzt. Der Redaktionsschluss für die Papiere war der 19. September. In der Zwischenzeit haben sich noch ein paar andere Sachen ergeben. Also uns liegen jetzt ein paar neue Informationen vor, unter anderem auch durch Kommunikation mit dem Mitarbeiterstab des IASB. Diese neuen Informationen bewirken zum einen, dass einige der Erläuterungen, die in dem Papier 3a drinstehen, ja, etwas konkreter, etwas genauer, vielleicht auch etwas obsolet geworden sind. Und das Zweite ist, wie in der Covernote bemerkt, ist mit der Veröffentlichung des Entwurfs nicht Anfang Oktober, sondern das wird wohl Ende Oktober sein, bis der rauskommt. Und gut, die Kommentierungsfrist 120 Tage wird sich voraussichtlich nicht ändern. Ich würde jetzt, weil Ihnen diese Informationen noch nicht vorliegen, kurz paraphrasieren, was jetzt gerade Stand der Dinge ist. Im Moment läuft, glaube ich, sozusagen die finale Entwurfsphase beim Board. Und fange ich mal an mit dem Thema 1. Da geht es um die Share-Based Payments, die in netto erfüllt werden. Und dazu wird es aller Voraussicht nach einen neuen Hauptteil in IFRS 2 geben. Da geht es darum, dass Unternehmen, das bilanzierende Unternehmen kann durch steuerliche Gesetze oder Normen dazu verpflichtet sein, einen Betrag für die Steuerschuld des Arbeitnehmers, und hier ist tatsächlich, bislang wird das Wort Employee benutzt, also Arbeitnehmer, einzubehalten, wobei das Unternehmen dann die Konditionen der Share-Based Payment Transaktionen so gestaltet, dass das Unternehmen, wenn es sich um Equity-Settled Share-Based Payments handelt, eine Anzahl von Aktien einbehält, die dann einen Wert haben, der dann sozusagen dem Pflichteinbehalt des Unternehmens bezogen auf die Steuerschuld des Arbeitnehmers entspricht. So, und die Regelung im IFRS 2 sieht dann so aus: falls man diese Share-Based Payment-Transaktion ohne dieses Feature des Net Settlement als Equity Settled klassifizieren würde, ist die gesamte Transaktion als Equity Settled zu klassifizieren. Es ist beabsichtigt, diese Regelung als eine Ausnahmeregelung in IFRS 2 aufzunehmen. Das IFRS-IC und auch der Board haben da zwei Ansätze vorher, also bevor man zu dieser Entscheidung kam, diskutiert. Der eine Ansatz war, das Ganze aufzuspalten, nämlich in einen Cash-Settle-Teil, nämlich den Teil, den das Unternehmen dann letztendlich an die Steuerbehörden abführt. Denn das ist ja nicht nur so, dass das Unternehmen einen Teil der Aktien einbehält, sondern der Wert der Aktien wird in Geld an die Steuerbehörden dann abgeführt. Und den Teil, der dem Arbeitnehmer tatsächlich übergeht, den Teil als Equity Settled zu behandeln, aber das hat das Komitee schon abgelehnt, und der Board ist dem gefolgt und sagt eben, wie ich schon erwähnte, die ganze Transaktion ist dann als Equity Settled anzunehmen, wenn sie auch ohne dieses Feature Equity Settled ist. Die Gründe sind so zu sehen, naja, der Cash-Teil, also der Teil, den das Unternehmen gegenüber den Steuerbehörden in Geld bezahlt, das ist wie ein Rückkauf von Aktien anzusehen. Das entspricht auch der Leitlinie in IFRS 229, wo es heißt, sinngemäß, dass beim Rückkauf von ausübbaren Eigenkapitalinstrumenten sind die an den Mitarbeiter geleisteten Zahlungen als Abzug vom Eigenkapital zu bilanzieren. Und was das Komitee und den Board offensichtlich auch bewegt hat, dahin zu gehen, ist, dass es eine Annäherung an US GAAP gibt, denn dort wird es nämlich genauso geregelt, dieser Fall, dass es in einer Share-Based Payment-Transaktion der Settlement-Features gibt. Dann gibt es das zweite Thema, das ist, betrifft die Änderung oder Modifikation einer Share-Based Payment-Transaktion, wobei hier der Fall im Raum steht, was passiert, wenn eine Transaktion, die als Cash-Settled Share-Based Payments behandelt wird, wenn die Konditionen dieser Transaktion so geändert werden, dass daraus eine Equity Settled Share Based Payment Transaktion erwächst. Und auch dazu wird es offensichtlich einen neuen Abschnitt in IFRS 2 geben. Die Regelung wird so aussehen, dass die neue, also die Equity Settled Transaktion dann mit dem Grant Date Fair Value zu bewerten ist, wobei der Grant Date für diese Neubewertung der Zeitpunkt der Änderung ist. Der Anteil der Transaktionen, für den die Dienstleistungen schon bezogen wurden, also für die der Arbeitnehmer oder wer auch immer externer schon geleistet hat, diese ist dann als Eigenkapitalerhöhung zu buchen. Gleichzeitig wird die aufgebaute Verbindlichkeit aus der Cash-Settled-Share-Based-Payment-Transaktion ausgebucht. Im Grunde genommen findet hier ein Passivtausch statt. Die Verbindlichkeit geht raus, das Eigenkapital erhöht sich theoretisch um den gleichen Betrag, aber der Board hat auch noch den Sachverhalt berücksichtigt, dass es da möglicherweise eine Differenz gibt. Dann soll diese Differenz sofort als Aufwand und Aufwand bzw. Ertrag behandelt werden. Diese Bilanzierung soll immer dann gelten, wenn drei Bedingungen erfüllt sind, nämlich erstens die Cash-Settled-Share-Based-Payment-Transaktion wird sozusagen annulliert, das Unternehmen gewährt Eigenkapitalinstrumente und im Zeitpunkt dieser Gewährung der Eigenkapitalinstrumente wird die neue Share-Based-Payment-Transaktion als Ersatztransaktion für die annullierte Transaktion anzusehen. So,
Sie haben jetzt gerade gelesen, dass die neuen Informationen, weil im Papier, das wir bisher hatten, wurde nur der Fall diskutiert, die Ersatztransaktion, also die Equity Settled, besitzt einen höheren Fair Value. Jetzt haben Sie gesagt, es kann auch ein niedrigeren sein, weil die Differenz auch Ertrag sein könnte. Da hat man sich da beim Starford darüber Gedanken gemacht, dass im umgekehrten Falle gibt es, glaube ich, eine Regelung, hatten zumindest meine Kollegen gesagt, wenn ich also von Equity auf Cash Settled gehe, dann ist der Ersatz liegt niedriger. Also ich habe vorher einen höheren Wert den Mitarbeitern gegeben, jetzt gehe ich runter, dass man sagt, das ist eine Beneficial-Sache, die wird nicht ertragswirksam gezeigt. Weil man möchte nicht, dass ein Unternehmen eben halt sich ihr Ertrag einbucht, indem man den Mitarbeitern jetzt weniger gewährt hat, aus welchen Gründen auch immer. Also hat man da geschaut, dass das im umgekehrten Fall anders bilanziert wird?
Ich denke ja, also das, was ich gehört habe und das, was ich gelesen habe, ist es so zu verstehen, wenn wir als erste Transaktion eine Cash-Settle-Transaktion haben, dann bin ich ja als Unternehmen verpflichtet, zu jedem Bilanzstichtag das ganze Teil neu zu bewerten. Was bei einer Equity-Settle-Transaktion ja nicht der Fall ist. Da habe ich ja nur die Mengenkomponente, also die Awards, die ich anpasse. So, wenn ich jetzt sage, die Equity-Settle-Transaktion ist eine Ersatztransaktion, dann findet, nachdem, so wie ich es verstehe, eine Erfüllung statt. Ja, also die Cash-Settle-Transaktion wird in dem Moment erfüllt, als wenn das Unternehmen Equity Settled oder Eigenkapitalinstrumente gewährt. Und weil bei einer Cash-Settled-Transaktion im Moment der Erfüllung, ja kurz bevor die Verbindlichkeit ausgebucht wird, die auch den Wert zeigen muss, der in Cash abfließt, nur dass es eben kein Cash ist, sondern Eigenkapitalinstrumente, die im Gegenzug gewährt werden, ist das in beiden Richtungen zu berücksichtigen. Das ist meines Erachtens die Überlegung, die dahinter stand.
Ich habe dennoch eine Frage, wenn wir hier von Modification sprechen. Sprechen wir über Modification im gegenseitigen Einvernehmen? Also wir sprechen nicht über ein Wahlrecht des Mitarbeiters oder ein Wahlrecht des Unternehmens, sondern das muss dann etwas sein, was von beiden zusammen agreed und gewollt wird. Weil sonst könnten wir ja gegebenenfalls wieder in andere Sachverhalte reinrutschen.
So verstehe ich das, was ich gehört, gelesen habe, dass in dem Moment, wo diese Änderung erfolgt, natürlich auch eins passieren muss, dass sich die Vertragsparteien geeinigt haben über eine Ablöse, was für mich darauf deutet, dass es nicht einseitig bestimmt werden kann.
Weil das gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja auch solche Transaktionen, wo das Unternehmen dann nochmal ein Wahlrecht hat oder der Mitarbeiter ein Wahlrecht in der Mitte oder am Ende hin, was er denn tatsächlich will.
Darüber kann ich, wie gesagt, nur das mutmaßen, was ich gerade gesagt habe. Dann müssten wir warten, bis der Idee draußen ist. Ich vermute aber, basierend auf dem, was ich gehört habe, dass es ein beiderseitiges Einvernehmen geben muss. Mal weitermachen. Das Thema 3 betrifft die Bilanzierung von in bar erfüllten Share-Based-Payment-Transaktionen, die eine Leistungsbedingung beinhalten. Ja, auch hier wird es einen neuen Abschnitt im IFRS 2 voraussichtlich geben. Die neue Regelung sagt eben Ausübungsbedingungen ohne Marktbezug. Und damit sind ja dann im englischen Sprachgebrauch Vesting Conditions other than Market Conditions gemeint. Die werden nicht berücksichtigt bei der Stimmung des Fair Value. Und hier reden wir vom Fair Value des einzelnen Awards, also von der Wertkomponente im Bewertungszeitpunkt, sondern sie werden berücksichtigt bei der Anzahl der Awards, also bei der Mengenkomponente. Bislang gab es dazu keine explizite, also meines Erachtens auch keine implizite Guidance zur Rolle der verschiedenen Konditionen bei der Ermittlung des Fair Value von Cash-Settled Share-Based Payments. Der Board und das Komitee hatten da verschiedene Alternativen. Entweder man sagt, die werden genauso behandelt wie, oder es wird genauso vorgegangen wie bei ihrer Equity-Settled Share-Based Payments, heißt also nur die marktbezogenen Bedingungen und die Nicht-Ausübungsbedingungen werden berücksichtigt, oder aber man sagt, es werden alle Konditionen berücksichtigt. Das schließt dann auch die Service-Conditions oder Dienstbedingungen und auch die Nicht-Ausübungsbedingungen ein. Der Board und auch das Komitee haben sich offensichtlich auch davon leiten lassen, dass ziemlich weit vorne im IFRS 2 auch steht, dass in diesem Standard ein anderes Begriffsverständnis von Fair Value besteht als in IFRS 13. Also muss dies gleichermaßen, also muss die Behandlung oder muss die Fair Value Ermittlung, wenn wir auf den Grant Date Fair Value schielen, für Equity Settled und Cash Settled Share Based Payments gleichzeitig gelten. Ja, darüber hinaus hat den Board offensichtlich auch geleitet, dass die Bewertung analog zu den Equity Settled Share Based Payments, also nicht die Bewertung ist natürlich nicht analog, sondern die Berücksichtigung der Konditionen und die Aufteilung in Mengen oder Wertkomponente auch einfacher in der praktischen Anwendung ist. Wie ist es so?
Ja. Weil Sie es gerade gesagt haben, die Formulierung. Also man hat da mit Aktuaren gesprochen und es ist einfacher in der Anwendung, weil wenn ich es jetzt mal theoretisch sehe, frage ich mich, ob man nicht, wenn man ein Fair Value ermittelt, in den alle Komponenten reingehen, ob der nicht wirklich, also jetzt wirklich als Fair Value auch bei den nicht marktbezogenen Leistungsbedingungen, ob das nicht einfacher ist. Weil teilweise sind ja auch die nicht marktbezogenen, die marktbezogene interdependent. Ne? Also EBITDA als nicht marktbezogen und marktbezogene Kurs hat sehr wahrscheinlich schon einen gewissen Einfluss. Man hat also Aktuare gefragt, die haben gesagt, ja, es ist einfacher, wenn ich das den einen Teil beim Wert, also im Fair Value mit reinnehme, den anderen bei der Menge. Weil das ist, glaube ich, mal abgesehen von der gleich laufenden Bilanzierung dann wie bei den Equity Settled, glaube ich, der wichtigste Punkt, den man hier hat. Ich weiß nicht, würde
darauf antworten. Also ich kann es nur aus unserer Perspektive beantworten, dass es für uns einfacher wäre, rein auf die marktbasierten Faktoren abzuzielen, mit denen man gegebenenfalls dann sogar überlegen kann, ob man ein Hedging macht oder nicht, und das andere dann eben sagt, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass auf Basis einer solchen Non-Market-Vesting-Condition eben die Dinge nicht ausübbar sind, und da wird dann eine bestimmte quantitative Annahme gemacht, die wird aber dann mehr oder minder von der Gesamtanzahl abgezogen, und das multiplizierst du immer mit dem Fair Value, also mit dem Marktpreis, und deshalb wird es als einfacher angesehen.
Ja, ich frage mich nur, wenn man dann die Nicht-Ausübungsbedingungen, Non-Vesting, die gehen aber wieder in Fair Value rein, und das ist einfacher? Da habe ich genauso diesen Sprung. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich, vielleicht sollte man einfach sagen, da wird es genauso gemacht wie bei Equity Settled, und das ist schön. Man weicht ja oft genug ab, wie wir gerade eben auch gehört haben, bei den Cash Settled, wenn man da eine Änderung vornimmt, dann kann ich Ertrag buchen, bei Equity Settled nicht. Obwohl da damals bei den Equity Settled, glaube ich, irgendwo was anderes dahinter stand, dass man gesagt hat, ich will nicht, dass da ein Arbeitgeber sich einen Ertrag einbucht. Jetzt bei Cash Settled kann man es auf einmal, das ist nochmal die zweite Frage, die wir vorher hatten. Also gut, wenn das einfacher ist, dann...
Also im Grunde genommen ist es inhaltlich das, was ich Ihnen jetzt sagen kann, was letztendlich tatsächlich dann passiert ist, werden wir Ende Oktober erst sehen. Nur falls es zum jetzigen Zeitpunkt basierend auf, naja, mehr oder weniger guten Informationen, ihrerseits schon irgendwelche Dinge gibt, wo sie entweder laut Hurra oder laut Nein sagen würden, dann wäre ich dankbar, wenn Sie mir das jetzt schon zurufen könnten.
Also ich finde, die Ergebnisse passen alle. Ich würde jetzt bei keinem sagen, das ist, man kann es so oder so begründen, auch bei der ersten Frage, aber vielleicht können wir ja den Staff, da ja Austausch stattfindet, einfach nochmal informell darauf hinweisen, stellt sicher, dass das wirklich einfacher ist, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, kann sein, dass Sie das sagen und dann vielleicht auch nochmal bei der zweiten Frage nochmal stressen, dass dann Ertrag gebucht wird. Das Argument, das Sie gebracht haben, leuchtet mir bis zum gewissen Sinne ein, aber da muss man aufpassen, dass danach nicht wieder eine Folgefrage kommt und sagt, warum wird es da so gemacht und ein Ertrag gebucht und bei Equity Settled nicht.
Aber das sehe ich eigentlich aus der Systematik von Equity und Cash Settled. Wenn du einen Cash Settled Plan hast, hast du faktisch eine Finanzierungsliability, die getilgt wird. Und dadurch habe ich eben auch Anpassungen. Wenn ich dagegen eine Eigenkapitalbuchung habe, gibt es ex definitione keine Erfolgsbuchungen. Du hast in T0 einmal den Aufwand und den welchen meinst du?
Ja. Ja. In T0 machst du nur die Bewertung und danach wird ja dauernd Aufwand gebucht.
Linear. Ja, aber.
Der auch zu hoch war, wenn ich am Ende sage, du hast eigentlich das Ding jetzt durch eine niedrigere Cash-Settled Fair Value.
Richtig, aber du machst den Markup, wenn der jetzt ganz normal erfüllt würde, würdest du auch kein Markup buchen. Also warum solltest du jetzt im Grunde genommen das machen, wenn du den alten Plan durch einen neuen ersetzt? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an der Stelle. Du machst eben bei Equity Settle keine vollständige Marktbewertung und deswegen buchst du eben auch nichts anderes als das, was du an aus heutiger Sicht falschen Erwartungen damals eben eingeloggt hast. Also für mich ist das absolut systematisch, was hier vorgeschlagen wird. Ja, irgendwie schon. Also ich meine, es ist einfach nicht symmetrisch, ja.
Equity settled ist es ja schon, so wie wir gerade gehört haben, mengenmäßig machst du schon Anpassungen. Ne? Da kannst du auch schon mal zu einem Ertrag kommen dann am Ende, wenn du zu viel Aufwand gebucht hast. Na gut, aber das ist eben halt die Frage, ist der Employee am Ende als Anteilseigner zu sehen? Bei Equity settled sagt man ja, weil dann wird eben halt nicht neu bewertet. Ich will nur sagen, die sollen sich das genau angucken, nicht dass am Ende wieder die Sache beim IFRIC landet, wo dann Leute sagen, warum wird denn das da gemacht und beim anderen nicht. Also die sollen nur eine gute Begründung haben. Ich sehe die Punkte, dass bei Cash Settled ich eben halt kurz vorher nochmal anpasse, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das Argument war bei den Equity Settled, dass man das damals gesagt hat. Nicht. Also es geht nur darum, vielleicht informell muss man ja nicht öffentlich.
Mir kommt da dann auch nochmal der Gedanke, zur Organvergütung zu springen, wo ja der eine oder andere eben meint, dass die unterschiedliche Behandlung von Equity Settled und Cash Settled irgendwie so für die entsprechenden Angaben nicht so hilfreich sei und eigentlich einheitlich gemacht werden sollte. Aber das hinkt doch. Und oder so. Natürlich kann ich sagen, ich habe halt in der Bilanzierung komische Konventionen, die kann ich für die anderen Angaben über den Haufen werfen. Aber ich knicke doch irgendetwas übers Knie, wenn ich es parallel machen will.
Ja, vielleicht darf ich da ganz kurz dazu was einwenden. Für mich, auch wenn das möglicherweise am Ende des Tages nicht ausschlaggebend ist, ist das schon einleuchtend, denn bei der Bilanzierung im strengen Sinne heißt für mich jetzt mal nur GOV und Bilanz, auch wenn es da noch andere Dinge gibt, die dazugehören, geht es gerade wenn man die Entity Perspective anlegt, wie wir es ja vorhin schon diskutiert haben, ja darum zu gucken, was ist denn die Vermögensbelastung des Unternehmens aus jeder Transaktion. Aus einer Equity Settled Share-Based Payment Transaktion erwächst dem Unternehmen selbst, losgelöst von den Anteilseignern, ja keine Vermögensbelastung aufgrund von Kursschwankungen, ja, der Aktien. Bei der Organvergütung, und das haben wir die Fachausschüsse auch schon bekräftigt, geht es ja nicht darum, das Unternehmen zu betrachten, sondern da findet der Perspektivwechsel auf die Seite der Vergüteten statt. Und da spielt das eine andere Rolle.
Was aber noch nicht notwendigerweise von allen Leuten so gesehen wird. Und was man nochmal lauthals dazu sagen muss, dass unter der Voraussetzung, dass man es aus der Perspektive des Beziehenden darstellt, dann kann man das so machen. Aber so hatte ich das aufgenommen, ich ahne, dass gleich leichter Protest kommt, wenn es sich denn überhaupt lohnt. Insbesondere diejenigen, die sagen, sie wollen es über die gebuchten Zahlen machen und über den Aufwand im Unternehmen, die sind meines Erachtens näher an der Unternehmensperspektive.
Das ist richtig, das ist richtig. Nun ist es so, auch wenn sich jemand damit lange beschäftigt, also so wie zum Beispiel ich, ist es ja nicht, es ist ja nicht so, dass man trotz monatelangen Lesens von Papieren nicht auch noch die ein oder andere neue Erkenntnis gewinnt. Und es gab in einer, und das möchte ich jetzt nur mal kurz in den Raum werfen, einer Begründung eines Gesetzesentwurfs, und das war irgendeins Transpu-Kontrakt so in dem Zeitraum, wo das nochmal angefasst wurde, gab es nämlich in dem Entwurf, wurde nämlich ausgeführt, dass das, was im Aufwand gezeigt wird, völlig unabhängig davon ist, ob etwas in die Berichtszahl Gesamtbezüge einbezogen wird oder nicht. Natürlich kann man sich darüber streiten, ist eine Begründung jetzt ein offizielles Dokument, aber es gibt ja schon den Hinweis, dass der IFRS-Fachausschuss mit der Ansicht, es ist die Perspektive des Vergüteten zu betrachten, ja nicht so weit neben der Spur liegt.
Ja, man hat im Prinzip keine Vermögensbelastung aufgrund von Kursschwankungen, man hat aber im Prinzip eine Art von Vermögensverzicht gegebenenfalls dadurch, weil wenn ich alternativ gegebenenfalls die Aktien am Markt platzieren könnte und ein wesentlich höheres Ratio bekommen könnte, was ich dem Eigenkapital dann wieder zuführe, dann habe ich ja schon im Prinzip so eine Art Vermögensverzicht. Wenn ich alternativ Aktien emittieren würde.
Vor allen Dingen auch so, Vermögensverzicht für Shareholder.
Ja.
Für die wird das doch gemacht. Die wollen doch sehen, wie viel wird denn eigentlich aus dem Unternehmensgewinn an die Angestellten gezahlt und wie viel behalte ich dann übrig.
Deshalb gibt es ja diese ganzen Disclosures für Equity-Settled-Papiere.
Shareholder-Perspektive. Aber eben nicht in der GUV und in der Bilanz. Ich würde mal ganz kurz zurück zum Thema kommen. wenn das jetzt vorläufig jetzt alles ist, was im Moment... Also Sie haben noch was,
Herr Bach. Ja, klar, aber ich wollte ja die Diskussion nicht stören. Sie sagten ja, 6 Themen sind reingegangen, 3 kamen nur heraus, gell? Die 3 hat der Board ja ziemlich kaltblütig abgeschossen. Also IFRIC hatte sich geeinigt bei allen, aber bei 3 gab es massiven Widerstand. Was passiert mit denen? Gehen die zurück an IFRIC? Sollen die irgendwo einfach unter den Tisch fallen? Will man die nochmal wieder aufgreifen? Was passiert damit?
Jetzt nicht sagen, kann ich gern zur nächsten Sitzung nochmal.
Was mich als Fußnote dazu bringt, November, Dezember, Januar, wiederkommen.
Also wenn der ED Ende Oktober rauskommt, dann könnten wir das im November besprechen. Die Sitzung ist am vorderen Ende des Novembers. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, dann vielleicht eher Dezember.
Wir haben im Dezember nur einen Tag, deshalb ist es immer so eine Sache, was wir in den Dezember reintun. Aber wenn es 120 Tage sind, können wir ja nochmal gucken.
Es ist ja auch, es wird auch, denke ich, nicht viel Text sein. Also wenn der ED rauskommt, würde ich den verschicken. Und ich schaue mir jetzt vorher an, wie viel es ist. Und wenn das sozusagen zumutbar ist, das auch nach Redaktionsschluss der Papiere für eine Fachausschusssitzung noch rauszuschicken, so können wir ja trilateral sozusagen
mit dem sprechen. Hinweis, es ist alles dabei geblieben, keine neuen Erkenntnisse oder
wie auch. Genau, das werden wir dann sehen.
Dann, also ich kann vielleicht was zum Projektupdate September sagen, also jetzt Ende September, und da ist IFRS 2 außer mit dem genannten Amendment nirgendwo mehr auf der Liste. Das heißt, da ist nichts zurückgekommen.
Dann danke
ich Ihnen. Haben wir auch den nächsten Punkt schon vorzeitig beendet?